Kaiser und Lenz.
Das ist lustig. Das gefällt mir.
Was steht denn da drin?
Ach, ein Gedicht. Die Zeitung druckt ein Gedicht. Manche meinen, lechts und rings kann man nicht verwechsern. Werch ein Irrtum. Das finde ich passend.
Hast Jandl.
Sehr, so ist es.
Sehr liebenswürdig, aber eben falsch.
Wie kann ein Gedicht falsch sein? Nein, es trifft es
ja,
doch.
Es geht ja
alles
darum.
Durcheinander.
Ja, richtig und rechts sei doch links und links sei doch rechts. Und man könne doch also alles ein einziges Durcheinander und im Grunde nicht zu dechiffrieren.
Heutzutage sehen Sie sich unsere Welt an. Was ist denn noch eine rechte Partei? Was ist eine linke Partei? Hat das überhaupt noch Fassungskraft, diese Kategorisierung? Meines Erachtens können wir das total vergessen.
Na, es mag verwirrend aussehen. Aber lernen Sie, links zu denken, dann erscheint Ihnen alles glasklar. Sie können alles durchargumentieren und erkennen sofort, es gibt eine lineare Situation mit ganz klarem linkem Pol und ganz klarem rechten Pol.
Sehen Sie mal, Ihr Links sieht für mich schon sehr rechts aus, aus meiner Perspektive.
Ja, da müssen Sie einfach einmal umrechnen und das durchzuargumentieren lernen. Das ist gar nicht so schwierig. Also Analytik, Präzision, Fortschritt, klare Argumentation, Wissenschaft, das ist für sich betrachtet schon links.
Oh.
Und alles andere, was dann rechts davon kommt, da wird es dann mehr oder weniger undurchsichtig und man glaubt es mit magischen Phänomenen zu tun zu haben und das sei ja alles kaum zu durchschauen und was sei denn überhaupt schon links und rechts? Ja, lernen Sie links zu denken und mit einem Mal werden Sie erkennen, ja, es gibt diese beiden Pole und sie sind ganz klar definiert und auch messbar.
Herr Lenz, ist heute internationaler Strohmann-Tag oder wie Sie sagen, die Rechten würden also von sich aus immer schon sagen, es gibt kein Links und Rechts und das linke Denken sei das Stringente, das Analytische, das genau weiß, was links und rechts ist und dass diese Kategorisierung auch aufrechterhält und letztendlich, was bleibt denn noch übrig dann für das rechte Denken, wenn das linke Denken wirklich analytisch, wissenschaftlich ist, was ist dann rechtes Denken überhaupt noch als reines Gebrabbel?
Vielleicht das Andenken, der Talisman, das Stoßgebet.
Das ja, magische das Denken. Also ja, das ist ja nun nicht die politische Fasskraft dieser Begriffe. Das wissen Sie selber, dass man in der Geistesgeschichte jetzt nicht gesagt hat, die primitiven Urvölker, das waren die Rechten und die Linken, das waren die Fortschrittlichen ab dem 17., 18. Jahrhundert, ab der Naturwissenschaft, auf dem Siegeszug der Naturwissenschaft. Das sind jetzt auf einmal die Linken. Also es gibt ja auch, sagen wir mal, rechte Naturwissenschaftler, genauso wie es links Esoteriker gibt.
Das würde ich bezweifeln. Sie sprechen jetzt von oben und unten. Natürlich gibt es Volksbewegungen, die sind aber grundsätzlich im Grunde immer links. Wenn Sie die Monarchen ablösen wollen, wenn Sie Aufklärung wollen, wenn Sie sozialen Ausgleich wollen, wenn Sie Fortschrittlichkeit wollen, dann sind es immer, ist links auch da, wo unten und das Volk ist. Aber zunächst mal was
links ist da, wo
das Instrumentarium betrifft.
Also, jetzt bringen Sie
jetzt
mich total durcheinander
jetzt
mit
zu einem Koordinatensystem und im Grunde erst interessant.
Also links ist immer unten und rechts ist immer oben?
Na, Rechte haben ja gar kein Instrumentarium, gar keine Analyse, gar keine Literatur. Auch schon Liberale haben einen sehr schmalen Apparat. Nur Linke haben beispielsweise die Soziologie für sich betrachtet schon eine Befreiungswissenschaft. Der linke Versuch ist immer alles zu verstehen, überhaupt erstmal alle zu erfassen und alles gestaltbar zu machen. Also die Gesellschaft nicht als ein zufällige Wiederkehr des Immergleichen zu betrachten, sondern die Möglichkeit eines gesellschaftlichen Fortschritts überhaupt ins Auge zu fassen und sich auch dann an die Umsetzung zu machen.
Ja, dann nehmen wir, wenn Sie sagen, es gibt keine rechte Literatur, Platon, rechts oder links, oben oder unten?
Na, überhaupt erstmal den Staat zu erfassen, ist im Grunde zu diskutieren und zu versuchen, ihn zu entfalten, ist im Grunde ein linker Vorgang, ein fortschrittlicher Vorgang. in der Antike war es eben mit rechts und links noch nicht so weit, aber im Grunde ist der damit erzielte Erkenntnisgewinn, der Fortschritt, durchaus als linksoffen zu betrachten.
Oh, linksoffen.
Wir haben nur 2000 Jahre später und daher lässt sich das heute nicht so zuordnen, wenn sich heutige Rechte auf Platon berufen sie sich auf die Antike.
Da winden sie sich jetzt aber aus der Affäre. Zum einen unterstellen sie, dass die Rechten, für die ich jetzt hier zwangsweise offenbar hier Partei ergreifen muss, dass sie keine Literatur hätten. Und ich erinnere von, wenn es darum geht, wirklich, wenn man ihre Kategorisierung übernimmt, diejenigen, die für das Volk sind, das war Platon nicht, der war für das Philosophenkönigtum und der Bauch des Volkes, der wurde eben zu geordnet und jeder musste eben das tun, was ihm zukam. Platon ist sozusagen in dieser Form nach ihrer Kategorisierung der rechteste aller Literaten und das wäre schon mal ein ziemliches Gewicht hier in der Literatur. Und dann aber, wenn Sie sagen, oh, Platon ist eigentlich links, weil er über den Staat nachgedacht hat, ja, dann würde ich Ihnen vielleicht sogar noch zustimmen, aber in einem Sinne, der Ihnen vielleicht nicht gerade entgegenkommen würde, denn Platons Staatsentwurf war natürlich alles andere als freiheitlich und fortschrittlich, er war totalitär. Er war auch auf nicht Gleichheit, aber Gerechtigkeit ausgelegt, wie viele Linke heute auch oder viele Linke in der Geschichte, Gerechtigkeit. Aber wie soll diese Gerechtigkeit durchgesetzt werden? Indem jedem das Seine, und ich zitiere das sehr bewusst hier, jedem das Seine zukommt in diesem Staatsmodell. Und es war nicht zuletzt Karl Raimund Popper, der diesen Staatsentwurf als totalitär gebrandmarkt hat.
Na, wenn, dann müssten Sie ja sagen, jedem das Gleiche. Denn Linke treten ja für die Gleichheit des Menschen ein. Da müssten wir jetzt allerdings einen Sprung unternehmen ins 18. Jahrhundert und die Französische Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ja. Aufklärung, Absetzung der Monarchen, Errichtung einer Republik mit gleicher Berechtigung für alle zunächst mal und in Erweiterung dann der Gleichheit in den Rechten, in den Möglichkeiten, in den Ansprüchen im gesellschaftlichen Rahmen von Mann und Frau, von die Auflösung der Stände, ja, die Auflösung traditioneller Unterdrückungsmechanismen und Abhängigkeiten und ein gemeinsamer, geeinter gesellschaftlicher Aufbruch.
Meine Herren, ich würde einmal gerne dazwischen gehen. Herr Kaiser, Herr Lenz, es ist eine große Freude, Ihrem Gespräch zu lauschen, aber dennoch würde ich gerne ein bisschen in die aktuelle Zeit kommen und erstmal klären, wo beginnt es überhaupt, rechts zu sein und wo links zu sein?
Das ist jetzt wieder so eine vage Frage.
Es ist eine wichtige Frage.
Es ist in erster Linie ein Kampfbegriff. Wir benutzen das, um uns selber mit einer Seite zu identifizieren und um die anderen runterzumachen. Die, sagen wir mal, konservativen, rechten, auch teilweise liberalen, libertären, benutzen links, linksgrün, rotgrün, versifft als Kampfbegriff, um sich abzusetzen gegen diese Beliebigkeit, gegen diese identitätspolitische Linke, gegen das auch, was ihrer Meinung nach die ganze Misere überhaupt verursacht hat. Und die, sagen wir mal, Mehrheitsgesellschaft und auch die Linken natürlich insbesondere benutzen oft das Wort rechts, um jemanden aus dem Diskurs hinauszuwerfen, um ihn unmöglich zu machen. Und da wird überhaupt nicht mehr unterschieden zwischen rechts, rechtsextrem, rechts oder national, nationalistisch, konservativ auf der anderen Seite oder nicht auf der anderen Seite. Das sind ja eigentlich sehr viele schöne differenzierende Begriffe, die man hätte, aber das wird ja alles in einen Topf gepackt, aus Machtgründen, weil man mit dieser Rhetorik einfach ausgrenzen kann. Und das ist etwas, was ich sehr auch verurteile, dass wir die Fasskraft dieser Begriffe deswegen verloren haben, weil sie nur noch dafür hergenommen werden, um sich selber auf die bessere Seite zu stellen und die anderen auszugrenzen. Und da muss man wirklich sagen, dass der linksintellektuelle Mainstream und überhaupt der linke Mainstream es geschafft hat, das links und rechts inhaltlich so zu verwässern, weil es eine reine Äußerung darüber ist, wer darf sprechen und wer darf nicht sprechen.
Da stimme ich Ihnen zu. Und dass diese Rutschbahn, diese intellektuelle Rutschbahn ins Nichts, eingetreten ist, ist aber kein linkes Phänomen. Es ist sozusagen die Verabschiedung davon, überhaupt noch aufklären zu wollen, überhaupt noch was erkennen zu wollen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, zu erhellen, Erkenntnisse zu ermöglichen und dann gesellschaftliches Handeln und Ausgleich Verständigung, Frieden, also sozusagen die Gewalt abzulehnen, ist im Grunde links. Das Recht des Stärkeren zu ersetzen durch das bessere Argument ist links. Die parlamentarische Diskussion,
jetzt machen Sie den gleichen
Volksentscheid, Fehler. All das ist links.
Das sind alles moralisch so ausgeblähte Begriffe, dass Sie einfach sagen, das Gute ist links.
Ja.
Verständigung, Demokratie.
Da geht's lang.
Und das Schlechte ist rechts. Sie machen genau das, was ich gerade beschrieben habe, wo Sie mir vorher zugestimmt haben, dass es schlecht sei.
Links ist da, wo es besser ist.
Und Sie wenn machen sich die Welt sehr einfach, Herr Lenz.
Nein. Doch, die Welt ist kompliziert, lässt sich aber in dieser Pole auflösen. Und links 2, 3, 4, da weiß man, wo es lang geht. Da geht's in die Aufklärung, ins Licht, in die Verbesserung des Lebens auf der Erde. Für alles andere brauchen Sie Gott, da brauchen Sie den Kampf, da brauchen Sie den Ellenbogen, sich durchsetzen.
Die Linken kämpfen also nicht, es gibt keinen linken Kampf. Die linken Bewegungen haben nicht Gewalt benutzt, um ihre hehren Ideale umzusetzen?
Na, sie haben Gegengewalt benutzt. Sie haben Gewalt verwendet, um gewalttätige Verhältnisse zu beenden. Stalin ist natürlich wahrlich nicht links. Jetzt wäre nämlich die Frage, wo ist denn links nur noch ein identitäres Projekt und nicht mehr gebunden an Werte? Es gibt nämlich so etwas wie linke Werte. Ich würde sogar behaupten, es sind die einzigen Werte, die es überhaupt gibt. Zumindest messbarer Art.
Wieder dieser Move, zu sagen, Werte kann es nur auf der linken Seite geben. Dann hat man ja eine absolute Abkappung dieser rechten Seite. Und wie Sie wissen, bei jedem Vogel, bei jedem Flugzeug, wenn Sie die rechte Seite abkappen, dann haben Sie eben ein absolutes Ungleichgewicht. Und dann müssen alle Rechten oder alle, die sich nicht identifizieren mit diesen Werten, die ja offensichtlich die einzigen sind, die müssen zwangsweise darüber gebracht werden. Es ist überhaupt keine Toleranz mehr möglich für Menschen, die irgendwie anders denken als links. Weil sie offensichtlich nicht wertegebunden sind.
Na, Toleranz ist ja auch nicht links, sondern die Gleichheit.
Also sie sind alle gegen Menschen Toleranz, gegen Toleranz den nicht linken Menschen gegenüber.
Nein,
keine Toleranz den nicht linken.
Na jetzt, ich habe natürlich jetzt einen sehr monolithischen Begriff versucht zu installieren von dem, was links ist und in welche Richtung sich überhaupt Gesellschaften im Grunde nur bewegen können und sollten. Jetzt weicht dieser Begriff natürlich ab von dem, was uns präsentiert wird und wie es wohl auch weitgehend durchgedrungen ist. Übrigens auch in Parteien, die sich links nennen und so weiter. Die sind ja faktisch nicht links, sondern einfach nur oben. Und im Grunde wäre das die interessante.
Also rechts. Ja. Ihrer Matrix nach.
In der Tat. So stellt sich das mir gegenwärtig jetzt auf. Die französische Nationalversammlung.
Also ist die AfD links, weil sie ja in der
Opposition. In Teilen, ja. In Teilen dort, wo sie für die Arbeiterschaft eintritt, wo sie für die Rechte des Mittelstandes eintritt, wo sie für die Pressefreiheit eintritt, ist sie links. Ganz eindeutig, ja. Und auch getragen, allerdings natürlich getragen von traditionell konservativen, eher sozusagen auf den Ellenbogen sich gründende Gesellschaftsfraktionen, die aber in die Defensive geraten
sie
sind und jetzt agieren
wieder
wie Linke.
Was ist denn auf den Ellenbogen gründen an konservativ? Was ist denn daran konservativ? Was ist das Schlechte an konservativ, wenn Sie jetzt das so stark framen mit Ellbogenmentalität? Warum ist Konservativismus eine Ellbogen?
Na, weil es traditionelle Abhängigkeitsstrukturen erhalten will. Also zum Beispiel ein Interesse daran hat. Das Interesse ist ja auch legitim, aber es ist sozusagen, das wäre dann links, das überhaupt erstmal zu analysieren, zu sagen, aber das sind, Sie nennen das quasi jetzt natürliche Abhängigkeiten, dass der eine Lohnarbeit machen muss, also seine Arbeitskraft, seine Zeit, seinen Körper, seine Tätigkeit, seine Produktivkraft, sein Tun, sein Sein im Grunde einsetzen muss, um überhaupt existieren zu dürfen. Eine andere Möglichkeit gibt es faktisch nicht. Und bestehenden Herrschaftsstrukturen zuarbeiten zu müssen. Also entfremdete Arbeit machen zu müssen, sich verdingen zu müssen, um auf Geheiß eines Lehnsherrn, eines Monarchen, eines Großkapitalisten sich irgendwie durchwurschteln zu müssen. Und diese Abhängigkeit überhaupt benennen zu können, wäre links. Und der Ellenbogen wird natürlich auf der Seite gebraucht. Denn Sobald das einmal erkannt ist, ist natürlich auch das Interesse, ein solches Abhängigkeitsverhältnis aufzulösen und zu einem Ausgleich zu kommen.
Hm. Gehen wir nochmal diese traditionellen Abhängigkeitsstrukturen an, die Sie jetzt hier, Sie bringen wieder alles durcheinander, Lehnsherr, Großkapitalist, jegliche offensichtlich Arbeitsbeziehung ist schon in eine Abhängigkeit, man muss sich verdingen, man wird entfremdet. Wie ist es denn mit der Ehe zum Beispiel? Das ist auch eine Abhängigkeitsstruktur und die ist teilweise sehr traditionell. Muss die jetzt aufgelöst werden aus linkspolitischer Sicht oder was ist mit religiösen Bindungen, mit der Kirche, wo es auch traditionelle Abhängigkeitsstrukturen gibt. Muss das alles aufgelöst werden? Muss das alles gleich sein? Muss das alles gleich gemacht werden?
Auf gar keinen Fall. Es muss nur sozusagen die Freiwilligkeit gegeben sein können, sich sozusagen einem solchen Verein anzuschließen oder es bleiben zu lassen.
Ja.
Sobald das Privileg allerdings gefallen ist, ist das ja sozusagen auch die von historischen Linken erkämpfte Vertragsfreiheit dann wieder gegeben. Sie heiraten einfach, wen sie möchten, selbstverständlich. Sie schließen sich spirituellen Verbindungen an und feiern da ihre Rituale und Feste. Selbstverständlich können sie das machen.
Also den größten Angriff auf die Vertragsfreiheit haben wir seit 30, 40, 50 Jahren nicht von neoliberaler Seite. Die hat nämlich eigentlich diese Vertragsfreiheit in ihrer Philosophie, in ihrer Politik in die Welt gebracht, Vertragsfreiheit über alles, Deregulierung, sondern haben wir von der linken Seite, die mit Mindestlohn und Höchstpreisen und Mietpreisbremsen in die Vertragsfreiheit eingreifen will, um genau diese Ideen umzusetzen, Gleichmacherei überall, alles soll gleich sein. Das muss natürlich ein Eingriff in die Vertragsfreiheit sein, in Menschen, in die Transaktion von Menschen, die sich untereinander freiwillig austauschen möchten und es verlangt natürlich die staatliche Gewalt, die Sie ja so her ablehnen, aber die linke Idee bringt es offenbar mit sich. Gleichheit kann nur in diesem Sinne durch Gewalt hergestellt werden.
Herr Kaiser, Herr Lenz, ich muss sagen, das ist sehr gut und sehr theoretisch. Ich würde gerne noch mal einfach praktisch schauen. Also ab welchem Punkt gelte ich als rechts oder als links? Also wenn ich jetzt die CSU wähle, bin ich dann rechts. Wenn ich die AfD wähle, bin ich dann erst rechts. Wenn ich die Grünen wähle, bin ich dann links. Was bin ich, wenn ich die Linken wähle? Und ist am Ende nicht das große Problem das ganze Schubladendenken? Weil Herr Lenz ja eben auch schon gesagt hat, dass auch Teile der AfD durchaus links sind.
Vielleicht brauchen wir dieses Schubladendenken. Der Mensch ist ja jemand, der gerne eben sich die Welt auch in Kategorien einteilen muss, um Ordnung zu finden. Dass das heute viel, viel schwieriger ist als noch in den 80er Jahren oder in den 50er Jahren. Ja, so ist halt unsere Zeit. Und dass man es nicht mehr an den Parteien festmachen kann, das scheint mir auch festzustehen. Aber man kann das Verhalten und die Aussagen von heutigen Parteibonzen vergleichen mit ähnlichen oder mit den Aussagen der Vertreter der gleichen Partei von vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Und dort hat sich eben viel um 180 Grad gedreht. Da kann man schon sehen, dass es nicht einfach reicht, bei einer Partei zu sein, wenn eben diese Partei sich um 180 Grad dreht in ihrer Linie. Ich würde es überhaupt nicht an eine Partei hängen, denn das ist ja, glaube ich, mehr eine identitätspolitische, wie soll man sagen, Zuschreibung, die man dann mit sich macht, um in einem Team zu sein. Man möchte in dem Team sein, weil man sich identifiziert mit diesen großen Gestalten, die vielleicht für einen als Vorbild gelten. Che Guevara, den trage ich dann auf meinem T-Shirt, also wähle ich die Linke. Ob deren Politik überhaupt noch irgendwas mit linker Politik zu tun hat, ist dann zweitrangig.
Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Sie bekommen da einfach nur, wie im Supermarkt, im Discounter, ein ganz billiges Produkt mit viel Zucker drin und quietschigen Farben vorne drauf. Und im Effekt zeigt sich, dass sich das, was die Leute mit ihrer Wahlentscheidung verbanden, genau gegenteilig nur einlöst. Also nicht links sein würde bedeuten, für den Frieden zu sein, das Argument für das Argument zu sein, Herrschaftsstrukturen aufzulösen, also sozusagen die alltägliche strukturelle Gewalt zu lindern oder zu beseitigen. Und was passiert? Sie haben eine Regierung in diesen Farben, die damit verknüpft werden, rot und grün zum Beispiel. Und ja. Dann muss kräftig bombardiert werden.
Ja.
Das Grundgesetz gebrochen werden, Völkerrecht und so weiter. Muss erstmal Belgrad bombardiert werden. Sie haben, ich würde fast eine Wette eingehen, sollte die AfD jemals in Deutschland an einer Regierung beteiligt werden, müssten sofort Millionen von Menschen aufgenommen werden. zeigt sich im Kleinen zum Beispiel darin, dass wenn eine schwarze und eine gelbe Regierung drankommt, dass dann die Sozialhilfesätze erstmal erhöht werden. Das ist quasi sozusagen der erste Befriedungsakt, muss irgendwie gezeigt werden, aha, wir machen das Gegenteil davon. Wenn es darum geht, irgendwie Wohnraum zu schaffen, scheinen Schwarz und Gelb jedenfalls nicht unterlegen zu sein. Es ist ganz offensichtlich so, dass da auch die roten Parteien insbesondere das ganz schnell an ausverkaufen müssen, was an sozialen Wohnungsbau im Gemeineigentum vorhanden ist. Und zwar hunderttausendfach, wie gesehen, in Berlin und auch anderen Bundesländern. Also ich stimme Ihnen voll und ganz zu. Ja. Das heißt, wir müssen alles reduzieren auf die Werte. Und die finden sich dann leider nur unten. Denn es soll ja bei beiden darum gehen, die Welt machbar zu machen. Sowohl, das teilen ja im Grunde Rechte und Linke, wie Dietmar Dart auch ausführt, die Machbarkeit der Welt, also die Gestaltbarkeit des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die Vereinbarung, na, die Vereinbarung nicht, die wäre links.
Weil
die
sie
Liberalen
gut
sind historische
alles,
Linke.
Alles, was gut ja, ist, aber, ist links. So fasse ich
Sie können ja auch sagen, Gewalt ist gut.
Zusammen.
Also, ihr Begriff von gut wäre da mal interessant.
Sie können ja sagen, Platon, das ist... Sie können ja nicht in der Politik und in der Mainstream-Gesellschaft jetzt hier damit ausdrücken, ja, wir sind für Gewalt, ja, wir sind gegen Vereinbarung.
Ja, genau, deswegen verklausulieren Sie das so.
Das,
und sagen, Science.
Das ist ja sehr, sehr billig.
Corona.
Also, das ist auch eben, wo Sie Corona. Sich zu einfach machen und sagen, es darf das gar nicht geben, weil das einfach schlecht ist und es ist absolut schlecht. Also es ist überhaupt kein Pluralismus darin. Die linke Meinung wäre für sie dann nur die einzig absolut zusetzende. Und da treffen sie sich wieder mit Platon, der eben von den Philosophenkönigen gesagt hat, die erkennen, was das Weise und Gute, was die Idee des Guten ist. Und die verordnen dann mittels, nämlich der Wächter, die über den Bauch der Gesellschaft herrschen. Und da treffen sie sich nämlich mit dem totalitären Platon. Aber wo ich Ihnen zustimme, ist, dass es einen großen Marktplatz derzeit gibt, der nochmal viel ausdifferenzierter ist von bunten Angeboten, von Ideologien und rechts und links und Zuschreibungen, den wir Menschen gerne haben, weil wir uns dann gerne einen Button aufkleben können. Und dass dieser Marktplatz noch viel differenzierter geworden ist als noch in den 80er Jahren, wo es dann vielleicht 3 oder höchstens 4 Parteien gab, das macht es den Menschen nicht gerade einfacher. Aber ich möchte einen Begriff noch hinzubringen, den Sie hinzufügen, den Sie eben vielleicht angesprochen haben, die Beherrschbarkeit oder die Veränderbarkeit der Welt. Da würde ich einen gewissen Unterschied sehen, vielleicht nicht so sehr in rechts und links, aber doch in einer gewissen Ausrichtung des Menschen. Es gibt Menschen, die, sagen wir mal, intellektuelle Menschen, die sich auf dem politischen Parkett bewegen, Menschen, die in diesem Diskurs auch teilnehmen und die ihn formen. Der eine Teil der Menschen, wenn wir ihn so einteilen wollen, denkt, dass der Mensch letztendlich schwach ist. Dass er aus einem krummen Holz geschnitzt ist, wie es bei Kant heißt. Dass er unperfekt ist und dass er auch nicht zu perfektionieren ist. Und dass er auch in dieser Schwachheit fest ist. Dass sein Wesen ein festes ist. Und dieses feste Wesen braucht Unterstützung. Es braucht Hilfe. Es braucht Institutionen. Es braucht auch Traditionen. Es braucht etwas in der Welt, das ihm über seine Schwäche hilft. Und das ist zum Beispiel die Tradition und Institution der Ehe oder der Kirche. Oder auch eines Gemeinwesens, einer Verfassung, die es ihm ermöglicht, auch Entscheidungen abzugeben, weil er nicht alles für sich entscheiden kann, weil er einfach nicht gut ist. Oder die Schule auch, das Bildungssystem. Das sind Institutionen, die dem Menschen sozusagen einen Halt geben. Und der andere Teil der Menschen, und der ist meines Erachtens seit einigen Jahrzehnten in der Übermacht, denkt, nein, der Mensch ist vollkommen frei und gut geschaffen und er ist auch veränderbar, beziehungsweise er ist nicht von Natur aus schlecht oder schwach, sondern er ist von Natur aus wirklich so in seinen Anlagen geschaffen, dass er alles entwickeln kann. Aber warum tut er das nicht? Weil die Institutionen ihn daran hindern. Weil der Kapitalismus oder was es da gibt, der Raubtier-Neoliberalismus ihn daran hindern. Und die Kirche und die ganzen traditionellen Abhängigkeitsstrukturen, die hindern den armen, freien Menschen, der frei geboren ist, wie es bei Rousseau heißt, aber in Ketten liegt, überall, wo er sich in Gesellschaft befindet. Also Gesellschaft macht ihn eigentlich kaputt, führt zu seiner Dekadenz. Und dieses Weltbild, Thomas Sowell hat es genannt, ein Weltbild eben des unconstrained human beings, also dass er nicht eingeschränkt ist. Dieses Weltbild führt aber zu ganz, ganz großen Verwerfungen, wenn die Politik und auch die Intellektuellen den Anspruch haben, jetzt den Menschen auf einmal zu befreien, auf einmal von all seinen Bindungen zu befreien. Wie ich das bei Ihnen auch raushöre, wenn Sie sagen, ja, diese traditionellen Abhängigkeiten sind ja immer nur schlecht. Traditionelle Abhängigkeiten können auch was Gutes sein. Viele Menschen sind sehr zufrieden damit, dass sie in einer Abhängigkeit sind, zum Beispiel von einem Arbeitgeber, und sie etwas dafür bekommen, aber dann auch Verantwortung abgeben können. Und der Arbeitgeber ist auch in einer Abhängigkeit.
Wenn ich Ihr Geschwurbel kurz unterbrechen, damit mit Pardon. Sie scheinen die Existenz von Klassen zu negieren.
Und nein, mit Ihrer Argumentation. Ich begrüße die Existenz von Klassen. So ist es nämlich.
Sie begrüßen das?
Ja, natürlich. Weil der Mensch so ist.
Dann konkurrieren Sie aber in Ihrem Weltbild ja nur noch um die Herrschaft. Deswegen haben Sie auch so wenig argumentativ-systematische Literatur. Sie wollen einfach Macht haben.
Aber Herr Lenz, ganz dann, kurz, wenn ich einmal ganz kurz dazwischen gehen kann.
Mit dem Corona-Regime, das übrigens strukturell rechts
lieber Herr Lenz,
ist, wirklich faschistisch.
Böse. Lieber Herr Lenz, geht Henrich es aber nicht grundsätzlich immer um Kontrolle? Also wenn ich das richtig verstehe, Herrschaft ist ja Kontrolle. Und Herrn Kaiser werfen Sie gerade Kontrolle vor, aber den Linken geht es doch auch um Kontrolle.
Den Linken würde es in letzter Konsequenz darum gehen, Kontrolle aufzuheben und die Selbstkontrolle zu ermöglichen.
Wie soll denn das
und
gehen?
Durch Überwindung der Klassengesellschaft. Das ist ja alles sehr schön dargelegt worden von diversesten Autoren, Anarchisten, Kommunisten, Sozialisten, Liberalen. Denn dieser Befreiungsimpuls ist im Grunde der Beginn eines gesellschaftlichen Aufbruchs, der die gesellschaftliche Produktionsweise beherrschbar macht und im Sinne des Volkes dann einsetzt. Und das geht einher mit der Auflösung der Monarchie, mit der Auflösung des Ständestaates,
der
mit Familie, der Auflösung von Ungleichheit.
Der Religion.
Und
diese Auflösung, um diese Auflösung zu bewerkstelligen, brauchen Sie Kontrolle, wie Herr Lehrich richtig sagt. Und dann müssen Sie teilweise, und das ist in der Geschichte immer wieder geschehen, gerade die Revolutionen waren von einem linksprogressiven Geist getragen, müssen Sie alle Gewalt benutzen. Und diese Gewalt wurde benutzt und sie wird immer wieder auch gerechtfertigt durch diese hehren politischen Ideale. Sie brauchen sie aber nicht nur einmal, damit dann das Reich der Freiheit anbricht und es eine klassenlose Gesellschaft gibt, sondern sie müssen immer wieder Ungleichheiten ausmerzen. Und dann brauchen sie immer wieder ein Kontrollorgan. Und sie brauchen immer wieder den Arm des Gesetzes. Da sind noch ungleiche Verhältnisse. Und natürlich ist das für die Mächtigen ein willkommenes Legitimationsgeschenk. Naja, wir müssen natürlich, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und was wärt ihr ohne uns, ja, die wir hier für eure Gleichberechtigung, Gleichstellung und so weiter sorgen? Wie sollen sie das denn? Und ich finde es sehr interessant, wenn sie den Begriff anarchistisch und Anarchie bringen. Wie wollen sie das denn auf herrschaftslose Weise machen? Meines Erachtens geht es nämlich nicht darum, ob es Herrschaft oder Herrschaftslosigkeit gibt, sondern es geht darum, wie durchlässig diese Herrschaft und auch diese Klassenstruktur ist. Dass es Klassen gibt, liegt einfach im Wesen des Menschen begründet, weil Menschen einfach unterschiedlich sind. Menschen sind verschieden. Und sie sind teilweise auch gerne in Klassen. Wichtig ist es nur, dass sie die Möglichkeit haben, von einer Klasse zur anderen aufzusteigen, wenn sie das auch wollen und wenn sie sich anstrengen. Diese Möglichkeit muss gegeben sein. Aber das muss ihnen nicht von oben geschenkt werden durch Affirmative Action oder so etwas, sondern das muss ihre eigene Motivation auch leisten können.
Na, Sie mutieren hier ja zum veritablen Sozialdemokraten. Das ist erstaunlich, mein Kaiser. Aber in der Tat wäre sozusagen ein solcher Aufstieg für sich betrachtet sozusagen isoliert ein linker Vorgang. Wir versuchen ja herauszufinden, was ist links, was ist rechts. Mhm. Also die Sklaven sprengen die Ketten und werden selber zu Sklavenhalter im Haltern im Bild.
Das ist doch noch nicht links, oder? Sie wollen,
das ist nicht links.
Nein, Sie wollen doch die klassenlose Gesellschaft. Das, dann gibt es keinen Aufstieg mehr. Dann sind alle gleich arm. Klassenlose Gesellschaft. Willkommen in der linken Utopie.
Sozusagen dieser Aufbruchsgeist des Liberalismus ist sozusagen einer der Befreiung. Aber in Extremo führt er wieder dann dazu, dass andere Menschen zu Sklaven altern werden. Deswegen ist ja das linke Programm, die linke Politik, eine Gleichheit herzustellen. Nicht die Gleichheit aller Lebensäußerungen, aller Hobbys, aller Lebensumstände bis ins Detail, aber die Gleichheit erstmal an Würde, die Gleichheit an der Möglichkeit, Möglichkeiten nachzugehen, auch dem Aufstieg der eigenen Lebensgestaltung, der eigenen Wahl, auch wie man arbeitet, was man da tut, was man produziert und vor allen Dingen die Beteiligung am gesellschaftlichen Produkt. Also das tatsächliche Wohnen im gesellschaftlichen Haus beginnt überhaupt erst mit einer linken Befreiung. Sie müssen immer mit Idioten, also Platons Idioten, mit Sklaven und so weiter, mit Entrechteten operieren, um ihre Staatsvorstellung überhaupt aufrechterhalten zu können.
Ich würde gerne nochmal auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen, mit einem Zitat. Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Man hat das Gefühl, dass die heutzutage die Maßnahmen machen, eher rechts sind und die für rechts gehalten werden, eher das verteidigen, was eigentlich die Linken verteidigen. Wie sehen Sie das?
Ich würde eher sagen, wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, sondern bleiben Sie gesund. Das hat diese Zeit gezeigt. Und da muss man wirklich sagen, der Faschismus kann sich jeglicher Fahnen und Farben bedienen und jegliches Mäntelchen um sich werfen. Und dann gibt es einen Linksfaschismus und einen Rechtsfaschismus. Aber da sind wir wahrscheinlich einer Meinung, dass da links und rechts keine Begriffe mehr sind, die irgendwelche Aussagekraft haben. Da geht es wirklich einfach um die Unterdrückung von Menschen zugunsten einer Herrscherklasse, die in einer Kollusion aus Politik und Wirtschaft und Medien besteht.
Ich habe ja jetzt wirklich mein Bestes gegeben, den Begriff links nochmal zu verteidigen, aber ich würde Ihnen da vollkommen zustimmen. In dem Argumentationsstrang gibt es keinen Linksfaschismus, der ist immer rechts.
Ja.
Allerdings,
ja,
wenn er sich einkleidet mit den Insignien des Linksseins, könnte man sagen, es ist so ein links angemalter Faschismus, es kleidet sich ein mit irgendwelchen okkulten, im Grunde esoterischen Zeichen, wie dem Umweltschutz, also du willst sozialen Ausgleich, aber konzentriere dich doch erstmal auf diesen Baum da drüben und umarme ihn, Umweltschutz, das ist wichtig. Ja, ist ja in der Tat, aber sozusagen frag mal nicht zu viel, nach mehr Lohn oder nach Arbeitszeitverkürzung oder nach sinnvollen Verbesserungen in deinem Leben, kümmere dich um den Baum. Oder du hast das Begehr, irgendwie gesellschaftlich besser beteiligt zu werden, aufzusteigen, mehr Anerkennung zu bekommen. Könntest ein Sexproblem haben. Wie bist du da so aufgestellt? Vielleicht fühlst du dich im falschen Körper geboren und so weiter. Solche Techniken werden da benutzt, um im Grunde das, was originär materialistisch, rational, wissenschaftlich argumentierte Linke bedeuten würde, hin zu etwas, das etwas völlig anderes ist und ein zuckriges Produkt.
Aber auch ein sehr gefährliches. Sie sprechen ja an, dass genau in dieser Idee auch der Unbeschränktheit des menschlichen Wesens, und das ist vielleicht auch das, was den Faschismus heute so schwer fasslich macht, dass in dieser Idee liegt, wir können den Menschen in alles verändern und überall, wo wir in dem menschlichen Leben und im Gesellschaftsleben noch Ungleichheiten oder auch Unglück finden, muss jetzt der Staat eingreifen und muss jetzt auch die linke Idee übernehmen, denn da ist noch nicht genug an Menschenwürde und Toleranz und, ach nee, die ist ja ihrer Meinung nach nicht links, also an all diesen guten linken Bedürfnissen, das muss da jetzt oktroyiert werden. Und dann geht es natürlich bis in die Themen Gender, Umwelt- oder Klimaproblematik, überhaupt alle Problematiken, die wir dann heute als neue haben. Was wir natürlich haben, ist, dass diese links-identitätspolitische Agenda eigentlich auch wieder nur eine Machtagenda ist, die sich aber offensichtlich sehr, sehr gut dazu verwenden lässt. Also ihre Worte, ja, Menschenwürde und so, die sie da so für sich reklamieren, die lassen sich ja ganz, ganz toll dazu verwenden, um einzelne Minderheiten als Rammböcke der Revolution zu benutzen, für sich einzuspannen, ethnische Minderheiten, geschlechtliche Minderheiten und die zu nehmen, um die nächste kommunistische Revolution vom Zaun zu brechen.
Es ist eben nicht die nächste kommunistische Revolution, sondern es ist ein kapitalistisches Verschärfungsprojekt, das strukturell nach jeder Definition nur faschistisch zu nennen ist, die sich eben einkleidet mit anderen Zeichen. Im Grunde ein fantastisches Tarnmanöver, wenn man das mal versucht, nur analytisch zu betrachten. Ein unglaubliches Täuschungsprogramm, das sogar geschafft hat, denen, die sich doch zuschreiben, immer alles genau zu analysieren und auch Methoden zu haben und die ausentwickelt zu haben, sogar in der Lage war, sehr lange Zeit zu täuschen. In Italien bröckelt es jetzt langsam ein bisschen. Aber da hilft eben tatsächlich zu schauen, für wen ist es denn gut, wem nützt es? Das ist im Grunde eine ganz einfache Analysetechnik.
Es nützt immer den Mächtigen, da sind wir uns einig.
Ja, und damit wären das dann doch in unserer heiteren Kaffeehausdiskussion hier dann Ihre Leute.
Herr Lenz, Sie machen es sich mit Ihrem keinwahrer Schotte-Argument
so leicht.
Kaiser. Warum dann überhaupt noch links, und jetzt werde ich schon als Linker beschimpft hier, warum dann überhaupt noch die Begriffe links und rechts verwenden, wenn sie identisch sind, Ihrer Meinung nach, mit den Begriffen gut und böse? Dann reicht es doch zu sagen, ich bin immer auf der Seite der Guten, weil ich ja Menschenwürde und diese Sachen verteidige. Dann haben Sie wirklich eine ganze Gruppe von Menschen, die vielleicht nicht so fühlen, vielleicht weil sie eine andere Vision haben, ein anderes Menschenbild haben, vielleicht weil sie sogar, ich gehe so weit zu sagen, genetisch anders prädispositioniert sind, die haben Sie ausgegrenzt als die Bösen. Und das, ich zitiere Martin Schulz, ist ein Merkmal des, mit Verlaub, Faschismus, dass man nämlich die anderen als Sündenbock hernimmt und sagt, das sind die Bösen, das sind unsere Feinde und wir stehen für das Volk. War das nicht mal der Populist, der eigentlich das Volk für sich eben in Anspruch nimmt, für seine eigene Politik? Ich würde dazu plädieren, ein Bild von links und rechts zu haben mit weniger Schaum vor dem Mund, dass das Rechte auch gelten lassen kann, dass das Linke gelten lassen kann, ohne zu sagen, links-grün versifft und es sind alles Kommunisten, die uns alles wegnehmen wollen und die Rechten sind auch nicht nur rassistisch, also nicht nur, nicht alle Rechten sind rassistisch, nationalistisch, chauvinistisch und was es noch gibt, antisemitisch.
Dann sind sie aber nicht rechts. Aber gut. Aber es ist ja wunderbar, was Sie beschreiben, die Rechten der Gegenwart sind im historischen Maßstab einfach nicht besonders recht. Also hier stimmt was nicht und Sie haben es sehr schön, diese Vorlage wollte ich Ihnen ja auch geben, dass Sie da über die Luft rauslassen können. Es stimmt was nicht. Ja. Und das hängt mit der medialen Darstellung zusammen und auch damit, dass die Begriffe verloren gegangen sind.
Ja.
Und es müsste im Grunde alles zurückgebunden werden auf messbare Werte. Das Menschenrecht, die 30 Artikel der universellen Deklaration der Menschenrechte sind messbar. Wird es eingehalten? Ja oder nein? Wird das verwirklicht? Ja oder nein? Und da muss man sagen, sieht es sehr finster aus in der Bundesrepublik der Gegenwart. Und es wäre historisch links, für das Menschenrecht einzutreten. Das wollten Sie doch nicht bestreiten.
Also wie gesagt, ich bin dagegen, dass man den anderen, den politischen Gegner jeglichen Idealismus und auch wirklich jegliche moralische Güte abspricht. Das führt auch, gerade in einer pluralistischen Demokratie, für die wir beide ja sind, nicht weit. Das führt sozusagen auch, das führt eher in den Abgrund. Aber ich bin auch dafür zu sagen, wenn wir einen Begriff haben von rechts und links, der wirklich eine Fasskraft haben soll, dann müssen wir auch das Positive im anderen sehen. Natürlich hören wir heute, und ich erkenne das ohne Neid an, dass natürlich linke Ideen, was heißt, ich erkenne das ohne Neid an, ich lebe ja davon, ja, in der Toleranz, die die Gesellschaft mir und vielen meiner Freunde eben zuspricht, dass wir heute eine große Progressivität haben und dass wir nicht mehr in den 50er, 60er Jahren, wir alle leben und profitieren davon. Ah, und das kann man ohne Neid anerkennen als linkes Projekt. Die gesellschaftliche Befreiung, zum Beispiel der Homosexuellen, ja, um das zu sehen, unter den Antirassismus, der in unserer Gesellschaft Fortschritte gemacht hat im Vergleich zu den 80er, 60er Jahren und so weiter. Aber auf der anderen Seite, warum das nicht den Rechten oder den Konservativen auch zugestehen, zu sagen, Moment, da hat jemand ein Weltbild, das sich diese Tradiertheit von Werten auch zu eigen macht und auch die Anbindung an das Überkommene, an das, was unsere Vorväter auch geprägt hat, das kann auch etwas Positives sein. Warum nicht da auch einen Wert drin sehen? Und das hilfe vielmehr in der Verständigung. Sie sind ja immer für Völkerverständigung, aber offensichtlich sind Sie nicht für die Verständigung der Seiten. Aber ich glaube, das würde viel mehr helfen.
Herr Kaiser, könnte es sein, verstehe ich Sie da richtig, dass das so eine Art Empathie da, wo es wehtut?
Empathie ist ja vom Begriff her schon ein Leiden, ja, und dann muss es ja wehtun. Also es ist eine Art Mitleiden, Mitgefühl. Also ja, natürlich, da wo es wehtut. Sonst wäre es keine Empathie.
Ja, aber Empathie ist schon etwas, was man also haben kann mit Menschen, die man mag und Menschen, die man nicht mag. Und die Kunst besteht für mich vielmehr darin, empathisch zu sein, also Menschen zu verstehen, warum sie so handeln, die man nicht mag. So war es gemeint.
Ja, aber mit Menschen empathisch zu sein, die man mag, ist keine große Leistung. Pathos heißt Leiden. Ja, das ist im Griechischen schon inbegriffen. Empathie heißt, dass dieses Leiden mit inbegriffen ist. Also ich würde Ihnen dazu stimmen, ja.
Auch so eine rechte Vorstellung. Leidenschaft investieren, muss erst zunächst mal leiden, um eine Verbesserung zu erreichen. Das impliziert schon die
Gewalt. Das bringt die Welt mit sich. Manche Dinge auf der Welt sind einfach, und der Mensch auch, sind einfach fest. Die sind von den Gesetzen der Natur so geschaffen. Zum Beispiel, dass wir nur über Schmerz leiden. Wir hatten das vor einigen Wochen schon mal an dieser Stelle. Dass wir nur über Schmerz auch uns verändern können und das Leid uns weiterbringt. Ja, so ist der Mensch. Und der Mensch ist nicht perfekt. Und er ist auch nicht zu perfektionieren, indem wir immer wieder an ihm rumschrauben. Denn das Gefährliche an den linken Ideen ist, dass sie immer wieder versuchen, einen neuen Menschen zu schaffen. Heute versuchen sie, ihn herbeizuspritzen. Und früher hat man die sich geweigert haben, ein neuer Mensch zu sein, in irgendwelche Lager gesperrt. Und in 10 Jahren wird das beides gleichzeitig passieren.
Also, Sie sind wirklich der sympathischste Rechtsradikale, den ich jemals getroffen habe. Und also, ich leide auch mit Ihnen. Ich würde aber sagen, nun ist das, was uns da entgegentritt, wertegebunden in keiner Weise links. Ich habe es kurz versucht zu zeigen mit der Erklärung der Menschenrechte. Wer das bricht?
Sie haben da gar nicht gezeigt, dass das links ist. Die Menschenrechte kann man genauso gut begründen als basierend auf einem christlichen Fundament. Dass die christliche Religion und auch der Gedanke, dass der Mensch eine Seele hat, die menschliche Geschichte verläuft langsam und in exzentrischen Bahnen, aber dass die christliche Religion dafür verantwortlich ist, dass sich Individualismus und auch Wissenschaftlichkeit, das kann man schon an den Klosterschulen, Schulen des 13. Jahrhunderts zeigen, dass sich sowas überhaupt entwickelt hat, dass sich unsere Kultur so entwickelt hat, die dann auch eine individualistische und freiheitliche geworden ist. Ich würde da auch den Begriff der Menschenwürde mit reinziehen, der eben ganz stark doch auf unserer Tradition, auf unserem europäischen Kulturerbe beruht. Das ist konservativ.
Da es mir tatsächlich um die Werte ginge, wäre ich wieder bei Ernst Jandl und würde sagen, rechts und links, rechts und rings.
Rechts und links.
Wenn das jetzt dann rechts sein soll, nennen Sie mich doch, wie Sie wollen. Das ist das, wofür ich eintrete. Und das war vorher nicht anders. Wenn sich die Farben da wechseln, mache ich sogar bei der Regenbogengesellschaft mit. Das kann quasi kann im heiteren Kreisel ablaufen, wenn es denn wirklich gebunden ist an die Werte und sozusagen aber auch nicht nur im Sinne eines übergeordneten, eines Idealismus, sondern tätig, eingreifend in der Welt insofern, als dass Pläne auch zu einer Umsetzung.
Tätig eingreifen, das haben andere schon gezeigt, linke Diktatoren, wie das, und natürlich auch Rechte, wie das funktioniert. Aber ich würde Ihnen da auch das
natürlich auch Rechte, da sagen Sie es.
Natürlich. Linke und Rechte sind ja, wenn sie Diktatoren werden, kein Deut besser. Also dadurch, dass
jetzt
sie sagen,
dass Linke ist... Weil in der linken Denkweise gibt es keine linke Diktatur.
Ja,
schlichtweg nicht
weil existent. Es ja auch keine
eine Zensur findet nicht statt. Begreife ich jetzt erst, was da im Grundgesetz drin steht. Ja, das ist sozusagen feststellend. Das ist nicht appellativ, also in Gesetzesform, sondern eine Zensur findet nicht statt.
Mhm. Auch wenn sie stattfindet. Sie findet nicht statt.
Findet gar nicht statt.
Herr Lenz,
das ist
Herr
wie,
Kaiser.
Es geht nur um Ihre Gesundheit. Das ist die mafiöse Form. Und das ist rechts. Ja.
Wir müssen leider, gesund. Leider zum Ende kommen. Und ich habe noch eine Frage. Egal ob rechts oder links, kann man es allen Brecht machen?
Also mir bestimmt nicht.
Es gibt noch so viel zu sagen. Aber Brot.
Beim nächsten Mal. Prost. Prost.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.